Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Toll, dass mal wieder jemand ins Studio in Berlin gekommen ist. Und willkommen, Burak Caniperk, Sozialarbeiter und Streetworker in dieser Stadt. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen.
Sie versuchen, Jugendlichen zu helfen oder besser, sie überhaupt erstmal wieder zu erreichen, die auf der Straße leben, die Drogenprobleme haben, die keine Arbeit haben, keine Ausbildung angefangen, die so richtig dein Leben oft wirklich am seidenen Faden hängt. Da sieht man viel Elend, viel Ausweglosigkeit, darüber werden wir sprechen. Aber ich dachte, zu Beginn lassen Sie uns mal umdrehen. Was ist für Sie ein richtig guter Tag, wo Sie abends nach Hause gehen und zufrieden sind und denken, da habe ich doch was erreicht?
Also ich würde sagen, ein richtig guter Tag kommt tatsächlich relativ häufig vor, weil es natürlich auch immer so ein bisschen Ansichtssache ist, ne, was gut und schlecht ist. Das Intro war ja jetzt wirklich sehr düster und auf der Straße oder in meinem Leben und auf der Arbeit passieren natürlich auch deutlich positive Dinge. Ne? Also für mich ist ein guter Tag der natürlich mit Sonne startet. Ich freue mich, wenn ich rausgehe und erstmal einfach ein warmes Gefühl habe, die Sonne scheint, wenn es nicht regnet, weil als Sozialarbeiter, als Streetworker sind wir nun mal einfach ständig draußen oder viel draußen, begleiten und sind halt einfach auf der Straße aktiv. Und wenn es dann regnet und schüttet, ist natürlich nicht so schön.
Und ja, in der Arbeit selbst, wenn Sie sagen, heute ist was gelungen?
Genau, das freut mich dann natürlich auch immer, wenn die Jugendlichen da sind, wenn sie gut gelaunt sind, wenn vielleicht was, wenn die Nacht erfolgreich war, sprich es wurde ausgeschlafen, die Gemüter sind entspannt und man geht so der täglichen Arbeit nach. Meistens ist es ja eher ein bisschen andersrum, dass in der Jugendarbeit oder Jugendsozialarbeit die Jugendlichen eher so ein bisschen die Spätaufsteher sind, mit denen ich zu tun habe, komme schwer aus dem Bett und dann.
Die hören sie noch nicht, jetzt um 9.
Wahrscheinlich nicht, nee. Und dann zieht sich das so ein bisschen und dadurch, dass ich als Sozialarbeiter immer mit anderen Menschen arbeite, ist natürlich auch meine Laune immer ein bisschen abhängig von anderen, aber ich will es mir nicht vermiesen lassen.
Ihr Kiez ist gar nicht so weit von uns entfernt. Das sind so 1,5-2 Kilometer Luftlinie, mehr ist das nicht. Und doch eine ziemlich andere Welt. Eben zu Beginn haben Sie uns einen Tag skizziert, der gut läuft, der Spaß macht. Wie ist das, wenn es mal wieder ganz dicke kommt, wenn Sie an einem Tag geballt mit den Sorgen, auch mit dem Elend von Jugendlichen zu tun haben? Was für Sorgen, Begegnungen, Nöte stehen dann an?
Ja, so individuell die Menschen sind, mit denen wir zu tun haben oder mit denen ich arbeite, sind natürlich auch die Probleme. Also meistens muss man sich das als Problempakete vorstellen, weil meistens hängt immer irgendwas noch mit drin oder ne, es ist ja nicht immer nur ein Thema. Und das sieht ganz unterschiedlich aus. Viele der Jugendlichen, jungen Erwachsenen sind von Armut betroffen, mit denen ich zu tun habe. Viele hängen auf der Straße ab, sind perspektivlos oder orientierungslos, wissen einfach nicht genau, was sie mit ihrem Leben anstellen sollen, haben aber auch so ein bisschen das Gefühl von diesem, ich werde alleine gelassen, ne? Weil Mama und Papa sind im besten Fall da, aber müssen vielleicht sehr viel arbeiten und ich muss gucken, wo ich bleibe. Und es kann schon auf jeden Fall ein sehr unangenehmes, anstrengendes Lebensgefühl sein in dieser Phase. Und
Ihre Aufgabe ist es, auf diese Menschen zuzugehen. Nun sind sie jung, ein Sportsmann, tragen Tattoos, meistens mit Basecap unterwegs, mit Hoodie, nicht mit Hemd. Das macht es vielleicht ein bisschen leichter. Trotzdem, wie beginnt so ein Gespräch? Ganz schlicht.
In der Regel ganz einfach, indem man hingeht und sagt, hallo, wie geht's, was machst du, wer bist du, ich bin der Burak, ich bin ein Sozialarbeiter und dann kommt man so ein bisschen ins Gespräch, also gar kein Hokuspokus, ich glaube Stichwort ist einfach Authentizität und Ehrlichkeit und ein bisschen Humor auch, das hilft mir auch ganz gut und dann versucht man halt irgendwie einander kennenzulernen so auf der Straße, ne? Und das klappt meistens ganz gut.
Meistens, das glaube ich Ihnen sofort, auch von der ganzen Art her, aber nun wird ja nicht jeder gerne angequatscht. Wie oft heißt es, Burak, du nervst, lass mich in Ruhe. Klatsche.
Das kann auch schon mal vorkommen, ja, gerade man muss es auch so sehen, das, was ich tue, das, was wir tun, ist immer ein freiwilliges Angebot. Keiner muss mit mir arbeiten, keiner muss auf mich eingehen, keiner muss mit mir irgendwie Probleme angehen, ne? Alles ist freiwillig, alles ist auf Wunsch. Und deswegen habe ich auch kein Ego dabei, was irgendwie sagt, ja doch, du musst und ich bin hier und ich bin Sozialarbeiter, sondern ich sehe das als Angebot, ne, was wir formulieren und wenn die Jugendlichen, jungen Erwachsenen keine Lust dazu haben, dann ist das absolut okay.
Klingt, als seien die Jugendlichen die Auftraggeber.
Ja, richtig. Die formulieren uns ja in irgendeiner Form das, was sie brauchen und wir versuchen es umzusetzen.
Angebote machen, was heißt das konkret?
Also Ich arbeite ja als Jugendsozialarbeiter bei Outreach. Wir machen mobile Jugendsozialarbeit. Das heißt, erstmal gehen wir dahin, wo die sind. Also wir gehen wirklich auf die Straße, zwischen die Hochhäuser und auf die Parks etc. Und dann fragen wir und erörtern gemeinsam, was so Wünsche, Ziele, Träume sind. Und relativ schnell merkt man, ey, was sie eigentlich wollen oder worauf die Bock haben. Und es sieht so aus, dass wir dann Fußball spielen oder sogar sehr regelmäßig Freitagnachts Fußball spielen gehen. Oder dass wir gemeinsam auf Reisen gehen. Dass wir essen gehen, dass wir verschiedene Sachen anbieten, um einfach das Vertrauen zu gewinnen, dass so eine gewisse Beziehung entsteht, die natürlich Fundament unserer Arbeit ist.
Bestürzend ist ja, was, wie jung die Leute manchmal sind. Also ich habe gehört von 14-, 15-Jährigen, denen sie dann den Weg zur Tafel zeigen, wo es was zu essen gibt. Also junge Leute, wo man denkt, die sollten ein Zuhause haben, die sollten ein Zimmer haben, wo sie Hausaufgaben machen können. Die sollten jeden Tag ein warmes Essen kriegen, was jemand ihnen kocht. Die haben das alles nicht. So elementar sind die Nöte. Gibt's da Muster, die sich durchziehen, die sie ihnen immer wieder begegnen?
Also das ist natürlich eine sehr extreme, ein sehr extremes Beispiel, was gerade formuliert wurde. Ne? In der Regel sind die Jugendlichen, mit denen ich zu tun habe, nicht mit 14 auf der Straße. Ne? Das
passiert. War ein Beispiel von Ihnen.
Genau, das ist ein Beispiel gewesen. Das passiert auch, sowas gibt es auch in Deutschland, auch im Jahr 2024. Aber es ist nicht die Regel. Aber ja, ich habe die Kids kennengelernt und arbeite mit ihnen, die wirklich keine stabile Familie haben, wo Mama vielleicht krank ist, Papa weg ist und die selber vielleicht auch einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Und es gibt durchaus Fälle, wo Kinder in dem Alter auch auf der Straße landen. Ja.
Ist Ihnen jemand, ein Nee im Kopf geblieben, wo Sie sagen, das werde ich nie vergessen, der oder die hat mich so gefordert, das bleibt mir im Kopf oder auch ich habe es nicht geschafft?
Selbstverständlich, also es gibt keine Garantie für gar nichts. Ne? Also was wir tun, ist sehr, sehr anstrengend und ist halt auch individuell. Und ich bin ja nicht der einzige Sozialarbeiter.
Aber mal an was an Sie herangetragen worden, ja, wo Sie sagen, das kann ich als Mensch gar nicht erfüllen.
Ich habe selber ja auch Grenzen. Ne? Und wenn zum Beispiel ich in der Arbeit mit Menschen arbeite, die irgendwie sexuell missbräuchlich zum Beispiel sind, dann merke ich, oh, das kann ich einfach nicht. Und das ist schon passiert. Mhm. Und dann musste ich es abgeben, beziehungsweise so professionell sein, mich dann zurückzuziehen und den Fall quasi weiterzuleiten an richtige Stellen. Aber ja, es gibt durchaus Jugendliche oder Menschen generell, wo ich sage, ey, das ist mir so nahe gegangen oder ne, ist ein sehr emotionaler Job oder kann sehr emotional sein.
Haben Sie ein Beispiel, natürlich ohne Namensnennung, aber ein konkretes Beispiel?
Ach, ich habe Jugendliche betreut, die psychotisch wurden. Ich habe Jugendliche betreut, die auf der Straße lebten. Ich habe Jugendliche betreut, die schwanger wurden und auf die Straße gesetzt wurden. Ich habe Kinder und Jugendliche an Armut kaputt gehen sehen. Ich habe Chancenungleichheit, Rassismus, Diskriminierung, Ausgrenzung erlebt und erlebe das jeden Tag. Also um kein festes Beispiel zu nennen, sowas passiert mir regelmäßig.
Leben ist ein Wettlauf und viele starten hinter der Ziellinie, könnte man, glaube ich, sagen.
Ja, oder alle starten an der Ziellinie, aber es ist nicht unbedingt gewährleistet, ob alle gleich fit sind, ob alle dieselben Schuhe tragen, ob alle Sport gehabt haben, ob alle gesund sind, ob alle sich ne, den Marsch auch zutrauen etc. pp. Aber wir klatschen natürlich über die durchs Ziel kommen und freuen uns dann. Aber die auf Strecke bleiben, die interessieren dann vielleicht ein bisschen weniger.
Oft sind Drogen ein Problem. Welche sind es besonders?
Welche Drogen oder welche Probleme? Bei den Drogen?
Das können wir wahrscheinlich als Kombi ab.
Ja, also was uns gerade sehr aktiv beschäftigt, vielleicht ist den ein oder anderen aufgefallen, ist Lachgas. Diese Flaschen, diese Gasflaschen, die auf den Straßen liegen. Ne? Wenn man mit beiden Augen durch die Welt geht, wird man das sehen. Die werden von Jugendlichen inhaliert durch Ballons. Und abgesehen davon natürlich auch Alkohol, Cannabis, Medikamente, die missbraucht werden. Ja, eine ganze Bandbreite.
Ich frage mich, wenn jemand nicht Drogen nimmt, sondern mit Drogen dealt.
Ja.
Und Sie haben mit so jemandem zu tun und schlagen ihm eine Ausbildung vor für was Langfristiges mit Azubi-Lohn.
Ja.
Sagt er dann nicht, du hast einen Vogel?
Nicht alle, nicht immer und nicht überall, aber es ist schon durchaus vorgekommen, dass Jugendliche das witzig fanden, wenn sie verglichen haben, was sie durch Geschäfte auf der Straße verdienen und eben, was sie dann irgendwie in Aussicht gestellt bekommen durch eine Ausbildung, sprich ein paar hundert Euro im Monat, die sie irgendwie relativ schnell so machen. Aber ja, das Lachen endet dann halt irgendwann und dann geht's in den in den anderen Ton. Ne?
Wahrscheinlich ist das auch ein anderer Ton oder ein anderes Gefühl, wenn man mit jemandem zu tun hat, der Drogen nimmt und da verelendet und versucht wegzukommen und es nicht schafft und jemand, der mit Drogen dealt und das Geschäft draus macht.
Sie würden sich wundern, wie oft das beides vorkommt. Also viele, die Drogen dealen, nehmen auch Drogen. Ne? Das ist gang und gäbe. Und damit muss man umgehen.
Sie haben sich oft bemüht, Jugendliche in Arbeit zu bringen, in eine Ausbildung zu bringen. Das war ein Teil sogar eine Zeit lang sogar ihre Hauptaufgabe. Wie machen Sie das, wenn jemand irgendwie sagt, ja, ich habe den Anschluss verpasst, ich bin nicht in die Schule gegangen, ich habe keinen Abschluss, mich will keiner, vielleicht auch ich bin nichts wert.
Ja.
Wie machen Sie das? Wie geht das vor sich?
Das ist eine sehr, sehr immense Arbeit, die da fließt. Ne? Das Selbstwertgefühl eines Menschen wieder aufzubauen, vielleicht auch eines jungen Menschen, der oder die gerade aus der Schule ist und einfach A, nichts über sich weiß, B, auch einfach kaputt gegangen ist an diesem System zwischen Druck und der Schuld, die dahinter steckt, wenn man es irgendwie nicht schafft. Ne? Und wir versuchen einfach in einer nachhaltigen Arbeit quasi das Selbstbild wieder zu pushen, ne? Dass es wieder aufgebaut wird. Du kannst was, du bist auch was und herauszufinden, wo sind eigentlich die Skills, ne? Was kannst du besonders gut, was machst du besonders gut? Das braucht Zeit, aber wir haben ganz gute Erfolge gesehen.
Was ist für Sie Erfolg?
Erfolg ist, wenn ein Kind, ein Jugendlicher sich für etwas interessiert oder was darstellen will, wenn etwas ausprobiert wird und gesagt wird, hey, das gefällt mir, das finde ich cool, ne, das verbuche ich schon als Erfolg, also auch die kleinen Dinge im Leben.
Burak Caniperk ist unser Gast, geboren vor 31 Jahren in Aschaffenburg, aufgewachsen in einem kleinen Ort nahe Frankfurt. Zwei ältere Brüder, die Eltern 1970 aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Soweit der ganz kurze Abriss. Was war in Ihrer Familie wichtig? Was wollten die Eltern für die Kinder?
Also in unserer Familie war es sehr, sehr wichtig, dass wir zur Schule gehen. Und auch zur Uni gehen. Also meine Mama war einfach immer hinterher, dass wir studieren. Ich habe das in meiner Kindheit schon immer wieder gehört. Meine beiden Brüder haben studiert, ich habe studiert. Und Bildung war einfach immer das Thema. Dass wir anständige, respektvolle, gute Leute werden, das war sehr wichtig. Ne? Dass wir einfach unsere Arbeit ehrlich verdienen und keinen Unsinn machen. Obwohl wir zwar auch Unfug gemacht haben, aber immer im Rahmen.
Neues Land, neue Sprache, Mutter Schneiderin, Vater Taxifahrer, so allzu viel Zeit für die Kinder und allzu viel Geld kann es eigentlich nicht gegeben haben. Aber trotzdem dieses große Ziel Bildung, sie sollen es mal besser haben als wir?
Ja, auf jeden Fall. Also es wurde vorgelebt und häufig sind die Sätze gefallen, ey, wenn du nicht so hart schuften willst, dann musst du zur Schule. Oder wenn du nicht arbeiten willst wie ich, dann musst du lernen. Ne? Das ist so das, was mich sehr lange betroffen hat.
Und die Grundwärme, die es bei ihren Jugendlichen, an der es bei ihren Jugendlichen oft so fehlt, die gab es zu Hause. Ich meine, selbst wenn Eltern nicht so helfen können, sie können einem ja ein warmes Nest bieten und Zusammengehörigkeit und du bist was wert und ich will was für dich, die gab es zu Hause.
Absolut. Also gerade von meiner Mutter, die hat sehr stark diese erzieherische Rolle eingenommen, während mein Vater einfach Tag und Nacht arbeiten war. Und von ihr haben wir das schon sehr, sehr doll gespürt, ne? Dass wir gut sind, dass wir eine Mutter haben, die uns sehr stark liebt und dass alles, dass sie einfach da ist, so, was ich heute bei vielen Jugendlichen leider nicht so erlebe. Manchmal ist das genau das Gegenteil.
Ich frage das auch, weil wir gesagt haben, bei Ihnen selber ging es nicht so glatt, bei den großen Brüdern, ich sag mal, die großen sind große Brüder.
Ja,
ne?
6 und 8 Jahre älter.
Der eine ist bei der Polizei, der andere ist Wirtschaftsingenieur. Bei Burak am Anfang ging das nicht so glatt. Sie haben sich ein bisschen eingenebelt zeitweilig.
Kann man so sagen.
Freundlich, die haben gekifft,
ich hab viel,
was das Zeug hält.
Genau, ja, ich habe viel geraucht. Ja.
Was hat Ihnen das, warum?
Naja, also das ist natürlich erstmal wie bei vielen anderen einfach aus Interesse gewachsen und ne, sich vielleicht auch einfach mal so ein bisschen ablenken und ist ja alles erst auch mal ein bisschen witzig und spaßig. Dann kommt eine Gruppe dazu, viele Freunde und dann wird es irgendwie so zum Mittelpunkt. Ne? Und dann merkt man, dass man dazu aber irgendwie auch einen Drang entwickelt, mehr machen zu wollen, mehr haben zu wollen und vielleicht auch um Probleme zu bekämpfen, die man oder zu lösen, die man so aber gar nicht lösen kann. Und, ja.
Erzählen Sie Ihren Jugendlichen davon, dass Sie sich zeitweise selber ganz schön eingenebelt haben?
Jetzt nicht vielleicht auf dem Silbertablett, so hey, ich bin der Burak und ich habe das und das gemacht. Aber klar, wenn das Gespräch aufkommt, ich verleugne das nicht. Ne? Und gerade wenn ich Jugendliche habe, die auch irgendwie ihr Leben verbauen, weil sie irgendwie viel konsumieren oder so, klar, dann wird das Thema.
Sie haben da eine echt eindrucksvolle Aufholjagd gestartet. Sie hatten einen Hauptschulabschluss, haben ja das Abitur nachgeholt. Also dafür habe ich immer einen Wahnsinnsrespekt, wenn jemand das nachholt und sich nochmal auf die Bank setzt und sagt, ich will das. Dann haben sie studiert. Sozialarbeit, gab es ein Schlüsselerlebnis, eine Gelenkstelle im Leben, dass sie gesagt haben, so Burak, tritt dich selbst in den Hintern, mach was aus dir. Gab es so ein Erlebnis oder kam das einfach beim Größerwerden dazu?
Sowohl als auch. Also es kam natürlich mit dem Größerwerden dazu, weil der Druck natürlich steigt. Je älter man wird, desto mehr muss man irgendwie auch gebacken kriegen, ne? Der Kindheitsding ist irgendwann weg. Aber ich hatte auch glücklicherweise einen ganz, ganz, ganz tollen Lehrer und einen einfach unheimlich guten Mann an der Seite, den ich im Abi kennengelernt habe, der Herr Reibold. Der hat mich das erste Mal irgendwie auch so als Mensch respektiert, der ich auch war, und hat mich so ein bisschen in die richtige Richtung geschubst. Und ich weiß gar nicht, wie ich das ihm in diesem Leben noch danken kann.
Herr Reibold hört jetzt zu?
Ich hoffe es.
Also danke an Herrn Reibold.
Ich meine,
ich glaube, das ist auch eine wichtige Erkenntnis. Alles schafft man nicht allein. Man muss selber ein Angebot annehmen, aber man schafft es nicht allein.
Also ich spreche nur für mich. Ich habe es nicht alleine geschafft und ich glaube, es ist auch nicht schlimm, etwas nicht alleine zu schaffen. Ich habe die Hand dankend angenommen und würde, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das zurückgeben kann, aber ich fange damit an, im Radio lieb zu grüßen und Danke zu sagen.
Es gibt ja viele Sätze, die einem so begegnen. Streng dich an, tritt dich selbst in den Arsch oder ich glaub an dich, du schaffst das. Das sind so Stereotypen. Wie helfen die und wie helfen die nicht?
Also ich glaube an dich, du schaffst das, ist, glaube ich, jetzt kein Stereotyp unbedingt. Eher, woran ich dann denke, ist so, ey, du kannst alles schaffen, du musst nur Gas geben oder du, es liegt an dir und so. Und das ist nicht gelogen, natürlich liegt es an dir. Also Selbstverantwortung übernehmen ist ganz, ganz wichtig, ne? Allerdings muss man das auch immer im Kontext sehen, ne? Weil es gibt einfach Probleme oder Dinge im Leben eines gerade jungen Menschen, die vielleicht nicht selbstverantwortlich sind, ne? Wenn ein 15-, 16-Jähriger irgendwie auf die Straße geschmissen wird, weil zu Hause Probleme sind, dann kann man ja nicht sagen, es ist deine Schuld, hättest du dich mehr angestrengt, wäre das auch nicht passiert. Verstehen Sie? Also es ist so eine Medaille mit zwei Seiten.
Und dann fängt man auch an zu verstehen, dass die Schule in dem Moment vielleicht gar nicht so das größte Problem ist. Wenn man zu Hause rausgeflogen ist und jemand trinkt oder jemand einen schlägt, dass man dann irgendwie auch andere Sorgen hat. Was ist dann so der erste Schritt? Ich meine, wie bauen Sie da Vertrauen auf? Ich meine, das ist ja nicht so, dass Burak um die Ecke kommt und die Welt wird gut.
Nee, schön wäre es, wenn es so einfach wäre. Nein, das fordert sehr, sehr viel Disziplin. Es ist halt die Arbeit, die wir machen, ne? Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir da sind, dass ich da bin für diese Kids. Immer wieder am selben Ort, immer, ne, da und versuche einfach auch zu signalisieren, ey, die Zeit, die du gerade vielleicht lebst, scheint verloren zu sein, aber du bist nicht verloren und ich bin da und ich supporte dich auch.
Die Zeit, die du lebst, ist vielleicht verloren, aber du bist nicht verloren. Das werde ich mir merken. Die Jungen leben, mit dem unser Gast Burak Caniperk manchmal zu tun hat, die scheinen oft ziemlich aus der Balance geraten. Sie sind oft ziemlich aus der Balance geraten. Sie sagten so schön, es gibt nicht das Problem, es gibt ein ganzes Knäuel von Problemen. Eines greift ineinander. Und das macht einen ja manchmal ganz ratlos. Wo soll man eigentlich ansetzen, wenn jemand kein Zuhause hat, keine Ausbildung hat, vielleicht auch schlicht lange nichts gegessen hat? Dieser Anfang, das würde ich gerne nochmal mit Ihnen besprechen. Also Sie sagen, Sie gehen auf die Leute zu, fragen, wie geht's dir? Das ist klar. Aber dann, wenn man so ein Ballen von Problemen hat, wie dröselt man den Knoten auf?
Ja, das ist manchmal gar nicht mal so einfach. Also wir beraten ja Jugendliche, man muss sich das so vorstellen, man lernt sich kennen, ne, bildet eine Beziehung, trifft sich, unternimmt Dinge und irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo man sagt, hey, was ist denn eigentlich los bei dir? Ne? Und dann heißt es, hey, ich habe die und die und die Probleme und dann setzt man sich hin und spricht über diese Probleme und was wir ja auch machen, ist ja auch Struktur schaffen. Ne? Also wir ordnen das, wir versuchen das auch einzuordnen, was da los ist, wir schaffen da in irgendeiner Form auch einen roten Faden und sagen, hey, guck mal, wir machen das Step by Step, wir ermitteln, wo ist das größte Problem, was muss dringend gelöst werden, welche weiteren Steps bauen aufeinander auf und so gehen wir dann quasi Tür durch Tür. Ne?
Ich treffe mich morgen um 10 mit dir da und da und dann bist du bitte auch da.
Zum ja, Beispiel? Oder wenn ich merke, du kriegst es nicht hin, dann treffe ich mich auch mit dir um 16 Uhr und freue mich, wenn du kommst.
Also an der Zeit soll es nicht scheitern.
Ja.
Welche in Anführungsstrichen Gegner haben Sie bei Ihrer Arbeit? Es ist ja nicht leicht, wenn man jemanden so weit gebracht hat, dass er sagt, okay, ich will was ändern, ich will eine Ausbildung machen, damit ist ja noch keine Ausbildung da.
Nee, also wir kämpfen immer erstmal um oder gegen unsere eigenen Dämonen, ne? Die sind ja, davon sind wir auch nicht befreit, gerade auch die jungen Menschen stehen sich ja häufig auch selbst im Weg. Und ja, dann haben wir natürlich auch hin und wieder das Phänomen der gesellschaftlichen Barrieren, die uns irgendwie in den Weg gestellt werden, ne? Ob das die unfreundliche, unverständnisvolle Person im Jobcenter ist, die Berufsberatung machen soll, aber den jungen Menschen erstmal irgendwie komisch anschaut, wegen dem Ziel, was vielleicht zu groß gesteckt ist. Oder auch andere Dinge, die wir erleben, die wir dann versuchen, einfach aus dem Weg zu räumen.
Ziel zu groß gesteckt, Beispiel?
Ja, wenn Jugendliche zum Beispiel zur Berufsberatung gehen und dann heißt es ja, was willst du werden? Und die sagen, ja, ich will Astronaut werden. Muss man sich nicht wundern, wenn dann vielleicht auch mal ganz komisch gelacht wird. Obwohl man weiß, dass das Ziel vielleicht unrealistisch ist, aber es ist ja erstmal ernst zu nehmen. Es ist ja genau, ich sehe das auch so. Ich finde, das muss man respektieren und ich bin dann eher die Person, die dann sagt, okay, wir gucken mal, wie wir das erreichen können, so, ne? Schauen wir mal.
Und man kann vielleicht auch erstmal einen Weg finden, dass man handwerklich mit was zu tun hat, was vielleicht mal eine Mondfähre werden könnte.
Ja, oder vielleicht wird es dann nicht die Raumfahrt, aber vielleicht der Flughafen in Berlin und vielleicht gibt es da ja auch tolle Jobs.
Und wahrscheinlich steht am Anfang jedes Weges ein Traum. Ja, egal, klar. Ob er sich realisiert oder nicht.
Klar.
Eine Verbindung, und ich habe ja schon was gelernt in dieser Stunde, denn Burak Caniberg ist tätowiert. Ich habe schon gelernt, das eine ist der Rapper Biggie.
Ja.
Den kennen wahrscheinlich alle jungen Leute außer mir. Ich bin nicht mehr so jung, ich darf.
Den kann man gerne kennen, ja. Der hat viel, viel gemacht in der Rap-Hip-Hop-Szene weltweit.
Rap ist Ihre Musik bis heute?
Ja.
Was fasziniert Sie so dran?
Also erstmal kann ich mich absolut damit identifizieren, was da gesagt wird. Natürlich manchmal auch sehr kritisch, ne? Ich nehme nicht alles so hin und hinterfrage das auch. Aber erstmal liebe ich diese Musik, weil es einfach so mir ein bisschen aus der Seele, aus dem Herz spricht. Plus, ich finde es einfach musikalisch, trifft es einfach meinen Geschmack.
Wir hören mal ein klein bisschen.
Mein Herz ein Platz für dich, Babe, vergiss das nicht. Na, da vibe mein Babe. Bin jeden Tag im anderen Film, vergess das nicht. Trotzdem, Babe, vermiss ich dich, du bleibst mein Geld. Fight for you wie ein Soldier, wie im Prison Fight.
Luciano, heißt er? Mhm. Sind Sie Fan?
Kann man auf jeden Fall hören, ja. Finde ich gut.
Mhm. Also Rhythmus verbindet, ne? Mhm. Immer, immer, immer. Bei jeder Musik, bei Rap besonders.
Voll, ja.
Haben Sie selber mal gerappt?
Nein. Habe ich mir nie zugetraut, vielleicht mal aus Spaß irgendwie mit Freunden unterwegs, aber die Rapper-Karriere habe ich anderen überlassen.
Aber es ist doch verführerisch, also sich so einen Rhythmus vorzugeben, darauf Text zu machen, liegt doch eigentlich nahe, dass man zumindest zu Hause für sich selber, dass man mal so ein bisschen lostaktiert.
Na klar, alle sind eingeladen. Ne? Hip-Hop ist ja eine Kultur, die für alle und jeden und überall da ist.
Der Rhythmus ist mitreißend. Hier war ein relativ langsames Beispiel. Es gibt sie auch viel schneller, viel aggressiver, so dass man wirklich reingezogen wird. Egal, ob man das gern hat oder nicht, aber man wird reingezogen. Die Texte sind oft ziemlich zwiespältig, also vorsichtig ausgedrückt. Da gelingt ein Aufstieg aus dem Nichts, Reichtum, Frauen, die irgendwie immer verfügbar sind. Taugt das wirklich zum Vorbild?
Ja, also man hat ja immer die Möglichkeit, die Texte auch zu kommentieren und das tun wir auch. Ich spreche sehr oft mit Jugendlichen auch darüber, was sie hören und man darf nicht vergessen, Jugendliche können das auch nachvollziehen und auch kriegen das auch gebacken, das einzuordnen. Ne? Die verstehen auch, wenn etwas übertrieben, überspitzt ist oder einfach nur ein Lied. Ne? Und das besprechen wir und dann ist auch gut.
Und das Tattoo ist eine Brücke. Wenn das ja jemand sieht, dann bist du in Ordnung.
Ich hoffe, ich bin auch in Ordnung, wenn das keiner sieht. Das Tattoo ist einfach für mich wichtig gewesen, weil Hip-Hop mir einfach ganz viel gegeben hat und gerade Biggie auch sehr wichtig für mich war.
Mhm. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Sie haben ein zweites Leben auf YouTube, auf Instagram, zigtausend Follower. Da interviewen Sie eben Rappergrößen, produzieren Podcast. Wie kam es zu diesem zweiten Standbein oder zweiten Leben? Ich weiß jetzt gar nicht.
Vielleicht ein bisschen von beidem. Also ich habe mich schon immer interessiert für Rap, weil ich einfach Fan bin und Hip-Hop einfach so innerhalb meines Lebens schon immer war. Und ich wollte so ein bisschen aus dieser konsumierenden Rolle raus und selber auch was machen. Und dann habe ich eben festgestellt, hey, Rappen kriege ich vielleicht nicht so gut hin und alle anderen Elemente vielleicht auch nicht. Aber in diesem musikjournalistischen Bereich will ich mich dann doch wagen. Und so habe ich es einfach mal probiert.
Aber ist das nicht seltsam? Tagsüber bisweilen so unter den Brücken sein und dann abends ein Interview machen mit einem Rapperstar, die rollen ja durchaus mal im Porsche an. Also das ist wirklich eine sehr andere Welt.
Ja, auf jeden Fall. Da hat schon hin und wieder der Kopf stark geglüht, wenn man dann abends nach Hause kommt und irgendwie vormittags oder mittags mit einem Jugendlichen irgendwie ein betreutes Wohnen sucht und abends dann mit dem gleichaltrigen jungen Menschen am Tisch sitzt und alle an seinen Lippen kleben und das Scheinwerferlicht auf ihn gerichtet ist. Das kann schon echt diffus sein.
Und was machen Sie dann, wenn es ganz diffus wird?
Versuchen abzuschalten und einschlafen dann in der Situation.
Sie waren kürzlich im Urlaub auf Sardinien. Erfährt man, wenn man ein bisschen durch YouTube surft, wie war's?
War sehr schön. Ja, kann ich echt jedem empfehlen. Eine sehr tolle Insel und wir waren in einem Bereich, wo es gar kein Handyempfang gibt. Und auch das möchte ich empfehlen, im Urlaub das Handy zur Seite zu legen und einfach mal im Hier und Jetzt zu sein.
Darauf wollte ich nämlich hinaus. Jemand, der ständig im Internet unterwegs ist mit Videos, mit Interviews, der Jugendliche betreut, die, und wenn sie nichts haben, Handy haben sie heute alle, und der wirft sein Handy weg und fährt nach Sardinien?
Ja, traumhaft. Also ist mir dann im Nachhinein auch aufgefallen, wie wichtig das ist, und mir hat es echt gut getan.
Hat es von Anfang an geklappt?
Es waren ein, zwei Tage, hat es gebraucht, wo ich mich ein bisschen dran gewöhnen musste, aber im Nachhinein war es ganz einfach, ja.
Und Sportgerät war dann so ein rumliegender Baumstamm?
Ja, richtig, genau.
Das war echt ein Oschi. Was?
Ja, der wog wahrscheinlich so irgendwas zwischen 10 und 20 Kilo, aber den habe ich versucht irgendwie zu stemmen und es hat auch geklappt, ja.
Das einfache Leben als Auszeit.
Richtig.
Haben Sie das gesucht? Ich meine, oder sind Sie da reingeplumpst?
Nein, generell, mit Freunden? Nee, generell möchte ich immer so Urlaub machen, dass es irgendwie was anderes ist zu dem, was ich hier habe. Also ich habe keine Lust, von der Großstadt in die Großstadt zu gehen und da Urlaub zu machen. Obwohl ich auch in New York war und es mir auch sehr gefallen hat, muss ich sagen. Aber nee, grün, Ruhe und einfach irgendwie ankommen, das finde ich immer gut.
Aber ich habe echt gestaunt. Ich meine, dass man im Urlaub den Gegensatz sucht, das tun viele. Aber jemand, der auf Insta unterwegs ist, der seinen eigenen YouTube-Kanal hat und dann ohne Handy.
Ja.
Fand ich erstaunlich.
Ja, wie gesagt, das ist eine hundertprozentige Empfehlung. Das war sehr, sehr schön.
Nehmen wir an. Zur EM waren Sie wieder in Berlin.
Ja.
Musste das sein, auch zur EM wieder in Berlin?
Nicht unbedingt. Es hat sich ergeben und ja, ich habe das ein oder andere Spiel auf jeden Fall gesehen.
Aha.
Und ja, ich freue mich immer, wenn Fußball läuft.
Sie haben türkische Wurzeln. Für die türkische Mannschaft war die EM, das sagen viele, fast ein Heimspiel, fast eine Heim-EM. In Berlin haben sie überraschend die Österreicher ausgeschaltet, haben dann gegen die Niederländer aufgeben müssen. So ehrenvoll wie die Deutschen wahrscheinlich gegen Spanien war ein gutes Spiel, hätte auch die andere Mannschaft gewinnen können. Ich nehme mal an, so ein Ereignis EM in Deutschland ist auch wichtig für Ihre Jugendlichen, oder irre ich mich da?
Fußball spielt eine große Rolle bei ganz vielen der Menschen, der Jugendlichen, mit denen wir zu tun haben. Und natürlich, ne, eine EM im eigenen Land ist immer schön. Ich erinnere mich an die WM 2006, war das, glaube ich. Es war auch sehr, sehr cool.
Ist lange her.
Ist lange her, aber ich habe sie noch erlebt und war sehr cool.
Die Stimmung war aber 2006, glaube ich, fröhlicher oder von Anfang an fröhlicher. Hier kam das erst sehr langsam in Gang und wird ja auch durch manche Vorfälle getrübt. Also EM-Stimmung war nicht ganz so leicht.
Ja, ich fand es ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht, dass die Leute einfach auch mal wieder einen Grund hatten, einfach mal belanglos Fußball zu schauen, weil vor der EM oder auch, was heißt vor der EM, während der EM passieren ja auch ganz viele Sachen, Kriege, Konflikte, Stress, die ganze Welt, es ist immer irgendwas los, ne? Und ich habe das vielen gegönnt, die dann auch einfach mal gesagt haben, ey, ich nehme mir jetzt mal irgendwie, nutzt das mal und guck einfach mal Fußball, bin mit meiner Familie, hau mal einen Grill an und komm mal ein bisschen runter, weil das ist auch eine sehr, sehr turbulente Zeit manchmal.
Und der Wolfsgruß, der für unrühmliche Schlagzeilen sorgte, was denken Sie über die Aufregung, die er hervorrief?
Also mich hat es jetzt ehrlich gesagt nicht betroffen. Also ich habe jetzt nicht die Rolle eingenommen als der Türke, der dann irgendwie sich damit solidarisiert oder auch in Rechtfertigung muss, weil ein anderer da was gemacht hat. Also erstmal stehen alle für sich und klar, ich finde es jetzt nicht super toll. Ich fand es aber ein bisschen sehr, sehr hektisch, wie diskutiert wurde. Ne? Also hey, ist was passiert, gab Konsequenzen, der Typ wurde gesperrt. So, und das, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das wieder genutzt wurde, um so generelle Debatten aufleben zu lassen, ne, wie Integration, wie Asylpolitik, ne, was man dann alles gelesen hat im Internet auch. Es war schon ein bisschen scharf.
Beim türkischen Nachbarn, erste Generation, Migrant, sie sind kein Migrant, sie sind hier geboren, dem hat das echt die Laune verhagelt, weil der gesagt hat, jetzt stehen wieder mal alle Türken mit so einem Scheiß. Faschogruß, Entschuldigung, musste ich so sagen, am Pranger. Also weil da jemand sich nicht kontrolliert hat. Können Sie das verstehen?
Das meine ich ja. Ne? Also ich, man kann ja immer alles kritisieren und man kann auch eine Haltung haben und das finde ich auch okay. Aber ich habe sehr häufig in meinem Leben mich schon rechtfertigen müssen für andere, die vielleicht Mist gebaut haben, nur weil wir denselben Migrationshintergrund haben oder hatten. Und da bin ich raus. Das möchte ich nicht mehr.
Das kann ich verstehen, aber der Gruß selber, den zu verkaufen als Fröhlichkeit und Nationalstolz, ist, glaube ich, ziemlich um die Ecke gedacht. Nicht? Ich stelle mir einen Moment vor, was passiert. Ja. Ich möchte mir das eigentlich nicht vorstellen, wenn ein deutscher Spieler nach dem Sieg mal kurz durchgestreckten Arm auf 45 Grad gehoben hätte, aus Freude, aus Nationalstolz. Ja. Ich glaube, da wäre hier wirklich was los gewesen.
Na klar, man muss versuchen, vielleicht noch einen Schlusssatz zu dem Thema. Ich heiße es nicht gut, ich finde es nicht gut und dieser Gruß, ne, wie gesagt, der hat ja auch seine Konsequenzen bekommen. Das muss nicht sein, das ist auch Quatsch, aber man sollte nicht vergessen, in welchem Szenario das passiert ist. Ne? Das ist ein super emotional aufgeladenes Ding, das ist mitten auf dem Feld, der Typ ist voller Emotionen und ne, nochmal, ich kritisiere das, das darf man auch kritisieren, aber man darf nicht vergessen, auch in welchem Zusammenhang das passiert ist. Und dann kann man vielleicht auch wieder anders darum umgehen. Ne?
Ansprechen, nicht zu hoch hängen.
Durchaus auch kritisch sein und ja. Das auch hinterfragen, das ist alles okay, nur vielleicht auch nicht größer machen, als es ist, ja.
Dann kämen wir wieder zurück zu dem Digitalen, in dem Sie so viel unterwegs sind. Deshalb konnte ich Sie mir eben so schwer auf Sardinien ohne Netz vorstellen. Warum stecken Sie da so viel Zeit, so viel Kraft und auch mit Verlaub eine ganze Ecke Geld rein? Mittlerweile sind über 300 Videos entstanden. Ist das so die Zweitkarriere? Was ist das für Sie persönlich?
Naja, ich dachte mir anfangs, ich will ein bisschen Aufmerksamkeit und ein bisschen Werbung machen, auch für meinen Beruf, weil das fing alles so um 2020 Corona an, wo ich gemerkt habe, ey, niemand sieht uns und vor allem die Menschen, mit denen wir arbeiten, die Jugendlichen, werden noch weniger gesehen. Das war so die Motivation, die habe ich immer noch und tatsächlich fließt da sehr viel Energie, um einfach deutlich zu machen, hey, was Sozialarbeiter machen und was für Probleme vor allem die Menschen haben.
Aber Ihnen macht das auch Gaudi, ne? Sie stehen noch gerne auf der Bühne.
Ja, wenn man
wirkt so für mich. Ich meine das überhaupt nicht negativ, aber sie.
Nein, ich habe da natürlich auch irgendwie einen Spaß daran, ne, und freue mich, wenn man ins Gespräch kommt und auch das Sehen und Gesehen werden nutze ich dann quasi auch für, um diese Probleme anzusprechen. Aber tatsächlich glaube ich, dass ich jetzt gar nicht der Influencer bin, dem es Spaß macht, 24/7 die Kamera ans Gesicht zu halten. Ne? Also ich mache das wirklich auch aus einer gewissen Motivation mit einem größeren Grund dahinter.
Der größere Grund ist praktisch Sozialarbeit digital unter die Leute bringen. Greift das? Also ich meine, ist das wirklich inzwischen eine Parallelschiene, die funktioniert?
Absolut. Also wie viele Leute mir schreiben, was für ein riesen Feedback ich bekomme. Allein die Nachrichten, die mich täglich erreichen, aber auch generell. Das ist super wichtig und ich sehe das als Verantwortung, die ich einfach übernommen habe. So ein bisschen auch als Sprachrohr für die Kids da zu sein, ne, und auch mitzuteilen, wo eigentlich der Schuh drückt.
Was lässt sich an soziale Arbeit digital machen und wo muss man ganz klar sagen, digital gut und schön, aber da muss ich selber ran an die Leute und das, was Sie uns beschrieben haben, irgendwie versuchen, einen Faden zu knüpfen, einen persönlichen Faden, das ist doch noch was ganz anderes.
Ja, absolut. Also man kann es nicht mehr wegdenken, das Telefon. Alle haben es in der Hand, das ist irgendwie immer da und vielleicht ist es auch okay so, das ist halt einfach die Zeit, die jetzt da ist. Deswegen bin ich immer ein Freund davon, zu lernen, wie man damit umgehen kann, als es zu verteufeln und zu sagen, nee, das da mache ich nicht mit.
Und Sie können es wegschmeißen?
Ja, ich kann es noch wegschmeißen, ja, aber klar, man lernt, die Kanäle zu nutzen und auch Social Media ist wichtig, weil so erreicht man halt die Jugendlichen. Ne? Die hängen jetzt halt vielleicht nicht mehr irgendwie kletternd auf den Bäumen rum, sondern sind halt auf TikTok aktiv und klettern da durch die Reels. Und wenn man die da erreicht, dann ist das auf jeden Fall schon mal ein Vorteil.
Ein ja, doppeltes Leben hat auch unser Gast Burak Canipek als Streetworker in Schöneberg mit allen Sorgen konfrontiert, die Jugendliche haben, und zugleich viel im Digitalen unterwegs mit seinem Kanal Straßensound als Interviewer, auch von Rappergrößen, die dann durchaus mal ja, in teuren Autos anrauschen. Wie geht der Tag für Sie heute weiter? In welche Welt kehren Sie zurück?
Nach diesem Termin bin ich tatsächlich zum Sport verabredet mit einem Jugendlichen. Das nutzen wir gerne. Ich mache das sehr gerne, dass ich mit denen rausgehe und mich bewege. Und im Fitnessstudio kommt man auch ein bisschen einfacher ins Gespräch. Und dann geht's schon, also das ist ja auch ein Termin, und dann geht's gerade weiter mit Termin. Also der Tag ist sehr voll.
Und jetzt frage ich doch, wem gelten Ihre Tattoos, die nicht zu übersehen sind?
Die Tattoos gelten erstmal meiner großen Liebe zu Hip-Hop. Also vieles ist irgendwie in Verbindung damit. Wir haben hier das Symbol einer großen Rap-Gruppe, Wu-Tang Clan, das W, das W davon. Wir haben den Notorious B.I.G., ist mein Lieblingsrapper, der leider lange schon gestorben ist. Ja, es sind so Hip-Hop-Tattoos.
Und was ist, wenn Sie die mal nicht mehr mögen? Es sind viele, also die kriegt man, glaube ich, nicht randalefrei von der Haut runter.
Dann muss man sich entweder damit abfinden oder man kann sie ja weglasern lassen, was, glaube ich, sehr schmerzhaft ist. Aber es gibt Mittel und Wege, ja.
Aber im Moment sind sie auch eine Verbindung, ne, zu den Jugendlichen, mit denen sie zu tun haben. Die sehen dann die Arme und denken, ah ja, einer vielleicht nicht von uns, aber einer mit uns.
Ja, also ich glaube, das ist sehr romantisiert, wie viele Menschen mittlerweile Tattoos haben. Das ist ja, also eher die keine Tattoos haben, fallen ja gerade in Berlin auch auf. Ich muss sagen, so, ich glaube, das ist ein Icebreaker, kann das sein, man unterhält sich davon. Aber die Jugendlichen, die kommen auch mit mir ins Gespräch, wenn ich einen Pulli anhab und man die Tattoos nicht sieht.
Das ist gut und das glaube ich Ihnen. Burak Canipek heute bei uns zu Gast, Sozialarbeiter in Berlin und jemand, der wirklich die Straße kennt mit allen Problemen, aber auch mit der Freude, die es ab und zu für Sie doch da gibt. Vielen Dank.
Danke, dass ich da sein durfte.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank an Sie. Alles Gute.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der Deutschlandfunk-App.